Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Um toxische Männlichkeit wird es heute unter anderem gehen in unserer Sendung, um wirkliche und um mutmaßliche. Wie man darüber berichtet und wo man vorsichtig sein muss. Und Sie haben es eben auch in den Nachrichten gehört, Silvio Berlusconi, Medientycoon und Politiker, ist gestorben. Auch er spielte mit dem Klischee des starken, omnipotenten Mannes, das oft genug auf Kosten von Frauen ging und geht. Eine beispiellose Politik- und Medienkarriere ist zu Ende gegangen. Silvio Berlusconi, Milliardär, Medienunternehmer und viermal Ministerpräsident Italiens, er starb heute im Alter von 86 Jahren. Den Politiker zu würdigen, überlassen wir anderen Sendungen. Wir schauen auf das Medienerbe dieses Mannes, dessen Aktivitäten dort man gleichwohl nicht ganz von der Politik trennen kann. Jörg Seißelberg, ARD-Korrespondent in Rom. Inwiefern hat Berlusconi denn die italienische Medienlandschaft verändert?
Er hat sie komplett verändert, wenn man mal schaut auf die vergangenen Jahrzehnte. Er hat damals in den 80er Jahren, als es begann mit dem Privatfernsehen in Italien, ein Window of Opportunity, so ein offenes Fenster der Gelegenheiten genutzt. Er war damals Bauunternehmer, hatte in einem Stadtteil von Mailand, den er erbaut hatte, ein Fernsehprivatsystem installiert, eigentlich nur um seine Wohnungen dort besser verkaufen zu können. Dann kurz danach gab es die Möglichkeit, halt Privatfernsehen in Italien zu machen, und da nutzte Berlusconi damals seine Plattform, die er hatte als Bauunternehmer, und stieg in ins Privatfernsehen in Italien ein, politisch unterstützt damals vom sozialistischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi, und sehr, sehr schnell hat er dort die dominierende Position eingenommen. Und bis heute ist es so, dass das italienische Mediensystem eigentlich aus zwei großen Säulen besteht. Auf der einen Seite die staatliche Rai, die ja anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland in staatlicher Hand ist, dem Finanzministerium gehört, und auf der anderen Seite fast gleich groß die drei Fernsehsender Berlusconis. Das hat sich über Jahrzehnte so gehalten. Also er ist bis zuletzt eine dominierende Figur in der italienischen Medienlandschaft gewesen mit seinem Unternehmen Mediaset.
Er ist ja dann in die Politik gegangen. Wäre er ohne sein Medienunternehmen auch politisch so erfolgreich gewesen?
Klares Nein. Das war die Grundlage seines politischen Erfolgs. Sein Geld und seine Medien. Und beides hat er damals 1994 sehr gezielt eingesetzt. Das war eine Zeit, wo alle Umfragen vorhersagten, dass es einen Richtungswechsel geben wird in Italien. Die Mitte-Links-Koalition dort deutlich in Führung lag, da die über Jahrzehnte beherrschende Democrazia Cristiana, also die christdemokratische Partei, durch Korruptionsskandale hinweggefegt wurde. Und da erschien plötzlich Berlusconi auf der Bildfläche, und innerhalb weniger Monaten hat er die politische Stimmung gedreht, unter anderem dadurch, indem er massiv in jenen Jahren seine drei Fernsehsender genutzt hat, um seine politischen Botschaften zu platzieren. Das ist in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz so eklatant gewesen, aber immer war es so, dass seine Mediensender, seine Fernsehsender seine politischen Botschaften transportiert haben und damit dazu beigetragen haben, seine politische Macht zu kreieren und zu halten.
In den letzten Jahren hatte man zumindest in Deutschland bei uns vom Medienunternehmer Berlusconi nicht mehr so viel gehört, obwohl sein Unternehmen ja auch bei uns stark ist, unter anderem als größter Anteilseigner mit der Firma Media for Europe, also an der Beteiligung an ProSiebenSat.1. Gibt es denn eine Persönlichkeit, die ihm jetzt nachfolgen kann?
Als Medienunternehmer hat er im Prinzip sein Erbe schon seit vielen Jahren geregelt. Da ist die Fininvest als Holding der Berlusconi-Unternehmen in der Hand seiner Tochter Marina Berlusconi, und das Medienunternehmen Mediaset, dort ist der Vorstandsvorsitzende Pier Silvio Berlusconi, sein Sohn. Also das ist klar in familiären Händen und wird seit Jahren auch von den beiden entsprechend geregelt. Beide haben deutlich gemacht, dass sie kein Interesse haben, in die Politik einzuziehen. Berlusconi hat die Fernsehsender genutzt, aber er war halt nicht mehr dort operativ tätig, was die wirtschaftliche Zukunft anbelangt. Da gibt es jetzt durch den Tod Berlusconi nicht die Notwendigkeit, sich neu aufzustellen. Da gibt es bereits die Führung, die in den Händen der Familie Berlusconi, in den Händen der Kinder Berlusconis ist.
Das heißt, die Konkurrenz kann jetzt noch nicht aufatmen, auch in Italien?
Nein, die Mediaset wird hier ein bestimmtes Unternehmen bleiben. Gerade Pier Silvio Berlusconi ist hier immer sehr selbstbewusst und engagiert auch aufgetreten, hat deutlich gemacht, dass er in der Lage ist, die Interessen seines Unternehmens offensiv zu vertreten. Da war es natürlich auch mal wichtig, dass man eine politische Bande hatte mit der Partei des Papas, der Forza Italia, im italienischen Parlament. Aber auch wirtschaftlich haben beide Berlusconi-Kinder gezeigt, dass sie schon ihr Handwerk verstehen. Von daher bin ich der Ansicht, dass auch jetzt trotz des Todes Berlusconis Mediaset in den kommenden Jahren ein wirklich wichtiger Medienplayer im Land bleiben wird.
Vielen Dank. Eine Einschätzung von Jörg Seiselberg, ARD-Korrespondent in Rom. Am Wochenende machte eine zunächst als Studie wahrgenommene Befragung Furore auf Social Media, auf Online-Seiten großer Medien und in Nachrichtensendungen. Die NGO Plan International hatte sie veröffentlicht unter dem Titel Spannungsfeld Männlichkeit. So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. Und wie die ticken sollen, das scheint auf den ersten Blick sensationell und wurde auch so berichtet. MDR aktuell etwa textete, ein Drittel der Männer findet Gewalt gegen Frau akzeptabel. Spiegel Online schrieb, jeder dritte junge Mann befürwortet Gewalt gegen Frauen. Meine Kollegin Katrin Kühn aus unserer Wissenschaftsredaktion hatte sofort ein Störgefühl. Wieso?
Ich habe das schon morgens direkt im Radio gehört bei einem Sender und direkt gedacht, aha, was ist denn das für eine Studie? So eine hohe Zahl, so viele. Jeder dritte Mann sagt das zwischen 18 und 35, dass es okay ist, wenn ihm im Streit mit der Partnerin die Hand ausrutscht. Und da kriegt man als Wissenschaftsjournalistin direkt so einen Fragenkatalog im Kopf. Aha, was für eine repräsentativ? Wer wurde hier wie befragt? Wie waren denn die Fragen formuliert? Wie viele Antwortmöglichkeiten hatten diejenigen? Und wurden vielleicht auch Frauen parallel befragt, um so zu schauen, wie ist denn das Gesamtsetting bei diesem Thema. Und damit bin ich dann im Kopf weitergegangen und habe dann auch mal geguckt und habe dann festgestellt, diese Studie selbst konnte man gar nicht nachlesen. Das fehlte und darauf wiesen auch schon in der Diskussion, die es unter Wissenschaftsjournalistinnen dann bei Twitter auch schnell gibt, wies da auch direkt jemand drauf hin, dass es das nicht gab. Und ja, ich glaube gegen 13 Uhr ungefähr war dann auch die Studie online und dann konnte man da nachlesen. Und das hat sich dann auch bestätigt, meine Fragezeichen, die ich hatte, dass das eben nicht so ist, wie man denken könnte, wenn man hört repräsentativ. Also man denkt, steht wirklich für alle in Deutschland.
Nun war ja ganz oft bis jetzt auch von einer Studie die Rede, dann aber. Aber wenn man es genau liest, ist es eigentlich eine Befragung. Was ist denn der Unterschied?
Ja, also ich würde sagen, wie man sein Kind benennt. Also so rein wissenschaftlich die Perspektive, da ist eine Befragung eine Untersuchungsmethode und die Studie dann das Gesamtpaket. Aber in einer Studie kann auch nur eine Befragung drin sein, die man dann auswertet. Also Studie ist sicherlich der Begriff, der größer und besser klingt. Und wenn man den verwendet, dann trägt man letztlich dann auch dazu bei, dass so eine Sache größer und offizieller klingt. Ja, und dann ist es eben wichtig, wenn man jetzt eine Befragung hat, vielleicht ist das besser, oder eine Umfrage, dann zu gucken, was war das denn für eine? Also wie jetzt zum Beispiel hier eine Online-Umfrage beauftragt bei einem, ich würde sagen, eher kleineren Institut, wo man bis jetzt noch nicht so genau nachlesen kann oder gestern auch nicht nachlesen konnte, wie genau war das aufgesetzt. Also wer wurde da über Alter, Wohnort und Schulabschluss hinaus repräsentativ befragt? War das vielleicht nur ein bestimmtes Milieu? Das kann nämlich auch passieren. Und haben die Leute vielleicht sogar Geld dafür bekommen?
Wieso schaffen es denn solche Befragungen so oft in die Medien? Und kann man da was ausmachen, wann sowas passiert?
Also sie schaffen es immer wieder in die Medien, ja, und das wird auch immer wieder diskutiert und immer wieder bekommen Menschen dann auch Bauchschmerzen und ich finde es super, dass da jetzt mal ein bisschen größere Augenmerk draufgelegt wird, denn dann kann man gucken, was sind denn die Rahmenbedingungen, wenn so etwas passiert. Ich selbst war, bevor ich jetzt im Wissenschaftsjournalismus angefangen habe zu arbeiten, ja auch lange Nachrichtenjournalistin. Und so aufgrund der eigenen Erfahrung und dann dem Beobachten und auch dem Beschäftigen wissenschaftlich mit dem Thema kann man eben schon verschiedene Risikofelder ausmachen. Also dazu gehört das Hamsterrad Journalismus, dass eben unter sehr großem Stress oft auch gearbeitet wird, dass Redaktionen am Wochenende dünner besetzt sind, dass bestimmte Themen, wenn man sie denn aufgreift, schon erwartbar mehr Aufmerksamkeit erzeugen und dass natürlich eigentlich kein Medium ein Interesse daran hat, bei wichtigen Themen hinterherzustehen. Und dadurch kann dann eine Gemengelage entstehen, in der der Druck in einer Redaktion größer oder kleiner wird. Und wenn man jetzt Journalistinnen und Journalisten fragen würde, wie sieht das denn aus? Da ist eine Online-Umfrage, die ihr nicht selber als Quelle habt, wird wahrscheinlich jeder sagen und jede: Nee, klar, ich brauche erst die Quelle, ich muss erst mal gucken, ich frage erst mal vielleicht wen und mache das nicht. Und dann kommen so Situationen, wie es auch gestern war, dass Nachrichtenagenturen tatsächlich diese Vorabberichterstattung der Funke-Zeitung über diese Studie aufgegriffen hatten und in der Nacht zu Deutschland dann quasi an die deutschen Journalistinnen und Journalisten per Agentur verteilt haben. Das ist nochmal so ein kleiner Ritterschlag, wo, wenn man so ein Störgefühl hat, vielleicht auch nochmal so von der Seite kommt, aber komm, das war ja auch über eine Agentur und dann kommen die ersten Medien, die das machen, und dann wird in so Redaktionen, da würde ich jetzt mal diese These aufstellen, dass das generell so ist, diskutiert, guck mal, jetzt macht es X, jetzt macht es Y, sollen wir auch, lass uns noch mal drauf gucken. Und der Druck auf dieses, die Studie liegt noch nicht vor, wird immer, immer größer und irgendwann kippt es dann. Und das ist so ein Kontext, wo diese eigentliche Regel, dass man sagt, nee, ich warte darauf, bis ich das habe, dann schon mal verworfen wird. Es gab aber auch, das muss man auch sagen, Nachrichtenagenturen, die größte in Deutschland zum Beispiel, die dpa, die, so wie ich das weiß, immer auch die Quellen verlinkt, die es gestern nicht gemacht hat.
Diese Mechanismen, die Sie jetzt erläutert haben, sind natürlich auch Einfallstor für PR, oder?
Ja, klar. Und letztlich wissen das auch alle Journalistinnen und Journalisten, dass so etwas passieren kann und dass man deswegen genau und gut prüfen muss. Dazu kann man jetzt auch sagen, es kann auch so Art doppelte PR-Fälle geben. Also, dass etwas von einer Institution, Organisation, Hilfsorganisation kommt und das dann kolportiert wird über ein Medium. Und hier hatten wir ja die Situation, dass die Funke-Zeitung diese Umfrage vorab hatten und die dann am Wochenende vorab rausgegeben haben, weil sie heute berichten wollten. Und die Umfrage selbst, also das Material dazu, jetzt bei der Hilfsorganisation noch gar nicht verfügbar war. Also das war eine Öffentlichkeit für die Funke-Zeitung und dann auch gleich ein Forum für Plan International. Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte, wo man doppelt drauf achten muss, wem gibt man Raum? Denn das Interesse ist natürlich, genannt zu werden, auch von anderen Medien, in der Berichterstattung und anderer. Also wie XY berichtet heute und dann fangen alle an, auf das Thema zu kommen und das lenkt natürlich Aufmerksamkeit auf die eigene Berichterstattung. Also das ist schon ein Feld, in dem es dann wirklich immer gilt, drauf zu gucken, was ist die Grundlage.
Nun ist ja unser Gespräch davon unabhängig, ob die Ergebnisse nicht auch stimmen können. Also wir wollen das gar nicht unbedingt in Frage stellen, nur die Methoden sind eben fragwürdig. Was müssten denn Journalistinnen und Journalisten überhaupt tun, um so eine Quelle zu verifizieren, also solche Aussagen, wie da getroffen wurden?
Das Handwerkszeug anwenden. Wo ich mal sagen würde, eigentlich jede und jeder, die so die Grundlagen des Journalismus gelernt haben, hat das gelernt, dass man auf die Quelle schauen sollte und seinen Störgefühlen auch Raum bringen sollte und im Zweifel mit Kolleginnen und Kollegen beraten sollte. Und dann bei solchen Studien eben einfach erstmal zu fragen, wie ist das, was wurde da gemacht? Und dann immer auch mal zu fragen, ist das wirklich so? Also mal so die Gegenfrage zu stellen und so die Gegenprüfung zu machen und dann einfache Regeln anzuwenden. Wo haben die da befragt? Wie viele Antwortmöglichkeiten gab es? Ist es wirklich alle Männer in Deutschland in dieser Altersklasse? Das ist ja auch so ein Punkt, dass diese Schlagzeile ja transportiert, dass alle Männer in Deutschland in dieser Altersklasse diese Einstellung haben. Und wenn wir Hinweise bekommen, das war nur ein bestimmtes Milieu, ist es ja eine Zahl, die eben nicht für alle Männer steht. Das finde ich, ist dann eben auch wichtig. Das ist so, man so eine Art von Faktencheck in die Richtung zu den Nutzern hin auch schafft. Und dann braucht es für die Journalistinnen und Journalisten, die dieses Aber anmelden, Rückhalt. Also Chefs, die im Nachhinein sagen, ja, das war richtig, dass du das gemacht hast, dass du gewartet hast. Also wir wollen nicht die Ersten sein, wir wollen die Ersten und richtig sein. Da gibt es ja so einen schönen Spruch, be first, but be right im Journalismus. Also sei schnell, aber achte darauf, dass es richtig ist.
Sagte Katrin Kühn, Wissenschaftsredakteurin des Deutschlandfunk. Das Gespräch mit ihr war aufgezeichnet. Themen toxischer Männlichkeit werden dann besonders häufig aufgegriffen, wenn sie ohnehin in der Luft liegen. Und das bringt uns zum Fall Till Lindemann, dem Frontmann der Band Rammstein. Ihm wird vorgeworfen, ein System mitzuverantworten, das ihm junge Frauen während und nach seinen Auftritten zuführte zum Zwecke seiner sexuellen Befriedigung. Von Seiten der Frauen geschah das möglicherweise nicht immer freiwillig und nicht immer bei vollem Bewusstsein. Ich formuliere hier, Sie merken es, betont vorsichtig. Nach wie vor befinden wir uns im Verdachtsstadium. Und nach einigen Tagen, nach denen die Vorwürfe berichtet wurden, reagiert die Band nun mit rechtlichen Mitteln. Juliane Löffler vom Spiegel ist eine der Journalistinnen, die am Thema dran sind. Der Deutsche Journalistenverband spricht davon, dass die Presse jetzt eingeschüchtert werden soll. Wie nimmt sie das wahr? Das fragte ich sie kurz vor dieser Sendung.
Also vielleicht muss man da noch mal kurz wiederholen, was von der Kanzlei Bergmann-Scherz verlautbart wurde. Also da ging es um den Vorwurf, der wiederholt behauptet wurde, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.O.-Tropfen oder Alkohol betäubt worden, um eben diese Till Lindemann es zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. Und die Kanzlei hat darauf reagiert und gesagt, diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr. Das ist erstmal wichtig. Und dann haben sie gesagt, und das ist der Teil, auf den sie anspielen, wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten. So, dass bei dieser Art von Anschuldigung sich die Beschuldigten wehren, auch rechtlich und gegen die Presseberichterstattung vorgehen, ist erstmal Standardprozedere, würde ich sagen. Also gerade in der MeToo-Berichterstattung ist es so, dass sie als sehr rufschädigend wahrgenommen wird und dass deshalb man sich in der Regel, wenn man MeToo-Berichterstattung macht, wenn man solche Formen von Verdachtsberichterstattung macht, dass man sich darauf einstellen muss, sich danach auch in eine rechtliche Auseinandersetzung zu begeben. Diese Unterlassungsbegehren, auch Abmahnungen, die man dann erhält, die erhält man auch gar nicht immer erst nach der Berichterstattung, sondern manchmal schon vor der Berichterstattung, wenn Personen wissen, dass man zu ihnen recherchiert. Insofern kann man das als eine Form von Einschüchterung verstehen. Ja, man könnte aber jetzt auch umgekehrt argumentieren, naja, das ist ein ganz legitimes Vorgehen, in dem Beschuldigte sich dagegen wehren, dass über sie berichtet wird. Was ich jetzt hier ungewöhnlich finde, ist diese Formulierung gegen die einzelnen Personen, denn da klingt natürlich drin an, dass man sich auch gegen Frauen, mit denen wir möglicherweise gesprochen haben, gewährt werden soll, die solche Anschuldigungen erheben. Und das ist schon was, was ich jetzt aus meiner beruflichen Erfahrung nicht kenne. Ob sich das dann aber bewahrheitet, ob dieser Schritt gegangen wird, das bleibt jetzt erstmal abzuwarten.
Das heißt, was passiert jetzt?
Jetzt muss man erstmal abwarten, wie die Kanzlei reagiert auf die diversen Medienberichte, die ja veröffentlicht wurden. Dann werden gegebenenfalls unsere eigenen Juristen im Haus sich damit beschäftigen. Und dann geht man im Zweifelsfall in eine presserechtliche Auseinandersetzung, in der dann eben ausgefochten wird, was darf denn veröffentlicht werden und was nicht. Und dann sind wir natürlich in so einem Moment auch nochmal in der Situation, dass wir unsere Belege und die Beleglage offenlegen müssen.
Nun gibt es ja in diesem Fall ein starkes Wechselspiel zwischen Social Media und der Presse. Es begann alles mit einem Posting eines mutmaßlichen Opfers. Wann sind Sie bei der Recherche eingestiegen?
Als allererstes bei uns eingestiegen ist meine Kollegin Elisa von Hof, die ich an der Stelle einmal nennen möchte. Das war sehr kurz, nachdem die Vorwürfe von Shelby Lynn öffentlich geworden sind. Das erste Gesicht, sage ich mal, welches diese Art von Vorwürfen öffentlich gemacht hat. Ich glaube, was uns veranlasst hat, sehr früh schon an diesem Wochenende in die Recherche einzusteigen, ist die Reaktionen, die es darauf gab. Denn da konnte man einfach innerhalb von kürzester Zeit von sehr, sehr vielen Berichten lesen, die auch teilweise weiter zurück in die Vergangenheit reichen, wo sehr gleichlautend immer wieder ähnliche Vorwürfe erhoben wurden. Und das ist dann natürlich für uns schon ein Anlass zu sagen, das schauen wir uns genauer an.
Inwieweit hilft es Ihnen denn, was derzeit auf Social Media passiert, dass zum Beispiel YouTuber mit sehr großer Reichweite wie Rezo dem Ganzen noch mehr Aufmerksamkeit geben?
Naja, das hilft uns und das hilft uns nicht, weil wir natürlich da auch immer von so einer handwerklichen, von so einer Rechercheseite rangehen. Und auf der einen Seite bestärkt es uns natürlich darin, dass das Thema relevant ist, dass es Personen gibt, die auch bereit sind, öffentlich darüber zu sprechen, dass wir da sozusagen auf der richtigen Spur sind und dass es auch richtig ist, darüber zu berichten, unsere Rechercheergebnisse zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, übt es auch einen enormen Druck auf Personen aus, die bereit sind, mit uns zu sprechen, also auf mutmaßlich betroffene Frauen, weil natürlich alles so stark unter einem Brennglas, ja, der Öffentlichkeit stattfindet, dass natürlich nicht nur Mut produziert, sondern auch viel Angst. Und man natürlich auch vor so einem Hintergrund es natürlich auch Frauen gibt, die sich zurückziehen oder was natürlich auch immer wieder passiert ist, dass Personen sich melden und sagen, ja, ich bin bereit, ihnen alles zu erzählen und ich gebe ihnen auch eine eidesstattliche Versicherung und dann entscheiden die sich eben wieder um. Das ist nicht ungewöhnlich bei MeToo-Recherchen, aber ich würde sagen, da diese Debatte so wahnsinnig öffentlich stattfindet, ja, ist ein großer Druck auf allen Seiten da.
Wann kann man denn überhaupt einsteigen? Sie haben vorhin auch das Stichwort Verdachtsberichterstattung genannt. Wann ist so ein Punkt gekommen, wo man sagt, jetzt gehen wir raus mit der Story?
Also recherchieren dürfen wir natürlich immer. Das kann uns niemand verbieten. Die Frage ist ja, was können wir denn dann überhaupt veröffentlichen? Und da gibt es ganz klare Regeln, die man aber immer im Einzelfall abwägen muss, das muss man auch sagen. Also es gibt sicherlich auch Fälle von dieser Verdachtsberichterstattung, wo man sich entscheidet, den Namen eines mutmaßlichen Täters nicht zu nennen, weil der vielleicht gar nicht so bekannt ist. Und dann man sagt, naja, dann ist das öffentliche Interesse aber auch nicht so groß. Und dann muss man natürlich genau abwägen, wie viele Personen gibt es denn nun, die diese Anschuldigungen erheben? Wie schwerwiegend sind die denn? Also jetzt mal ganz grundsätzlich gesprochen, macht es ja einen großen Unterschied, ob eine Frau sagt, der hat mir an den Hintern gefasst oder ob sie sagt, der hat mich vergewaltigt. Ja, all das ist so eine Gemengelage, wo man sehr genau abwägen muss, wann kann man was veröffentlichen, was können wir überhaupt auch belegen, was gibt es für Nachrichten möglicherweise, also Chatnachrichten spielen oft eine große Rolle, an denen man auch sehen kann und nachbelegen kann, dass das, was behauptet wird, passiert ist. Und dann ist es schon etwas, was wir in enger Abstimmung mit unseren Juristinnen und Juristen beim Spiegel besprechen. Also da holen wir früh die Anwaltsteams zu diesen Recherchen hinzu, um eben auch genau zu schauen, wie weit kann man sich hier vorwagen, was kann man veröffentlichen.
Sie arbeiten schon länger über MeToo-Fälle. Hat sich in den letzten Jahren da irgendwas verändert?
Ich finde, man sieht jetzt gerade bei Rammstein ganz deutlich, dass sich etwas verändert hat. Und dass dieser Mut und der Wille, öffentlich zu sprechen bei mutmaßlich betroffenen Personen, in dem Fall Frauen, sehr viel größer geworden ist. Also dass dieser Effekt von MeToo zu sehen, dass man nicht alleine ist und sich gegenseitig ermutigt zu sprechen, dass der nochmal deutlich zugenommen hat. Und ich finde, allein, wir hatten ja in Deutschland jetzt noch die zweite Person, Kayla Shikes, die sich öffentlich geäußert hat und ihre Geschichte erzählt hat auf YouTube, das sind Vorgänge, die sind ungewöhnlich und es hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass in den letzten Jahren viel berichtet wurde über MeToo, aber dass vielleicht auch so eine Haltung in der Öffentlichkeit, eine Sensibilisierung für diese Geschichten viel größer und stärker geworden ist und dass Frauen oder Personen, die solche MeToo-Anschuldigungen erheben, sich weniger stark als vorher mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, sie würden lügen. Und sie würden das alles konstruieren. Und das sind Kampagnen, um jemanden zu schaden. Sondern ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass viel über MeToo berichtet wurde und öffentlich berichtet wurde und auch die Mechanismen von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt besser verstanden werden, dass das dazu führt, dass den Personen auch in der öffentlichen Wahrnehmung stärker geglaubt wird. Und das ermutigt natürlich viele, sich dann auch öffentlich zu Wort zu melden.
Die Journalistin Juliane Löffler vom Spiegel war das. Und das war es auch heute hier für uns, von Medias Res. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz.